Hallo Leute, willkommen zur Folge 17 von unserem Podcast Team Werkstatt. Heute wieder im Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Heute leider wieder ohne Adnan, der ist immer noch im Urlaub.
Sei ihm gegönnt.
Darf es schön gut gehen.
Ja, hoffentlich, ne? Dafür mit meinem Bruder Joscha.
Kuckuck.
Unserem Werkstattmeister Robin.
Hallo zusammen.
Und mit mir Cedric und Stulle, die schon am
Einschlafen. Die schon am Schlafen,
ja, genau. Auf der Couch.
Ist ja auch schon spät, ne?
Mädchen. Robin sagte gerade, schöne Armstütze hier, beheizt. Ja. Man muss
gepelzt,
aufpassen.
Beheizt.
Ab und zu muss man die ein bisschen füttern, weil ansonsten knabbert die dich an. Ja, das macht die gerne.
Das glaubt Adnan, dass sie das macht.
Ja. Lass mich ihm in den Gang.
Wir haben heute zwei interessante Fälle dabei. Ich rede einmal über einen Transporter und Robin, du wolltest über...
Auch einen Transporter.
Auch einen Transporter reden? Ja, ja stimmt, über den
Opel-Transporter.
Opel-Transporter, ja. Ist ja kein Transporter. Ja. Transporter ist eingetragene Marke von Volkswagen.
Oh.
Ist wichtig. So? Von VAG, ziemlich sicher. Ja. Außer Sie-Transporter, ich glaube, das ist Universal Studios.
Guter Gag, bin ich abgeschwissen.
Ja. Aber nichts miteinander zu tun.
Ein Opel-Bus.
Ein Opel-Bus?
Ja. Ach, du wolltest...
Ich nehme auch hier die Fassbahn.
Ja.
Prost.
Prost.
Ich trinke von hier drüben.
Ja, dann fang du doch mal an, Robin.
Ich fange an, ja, gerne. Es geht um einen Opel.
Kombo?
Nee, Vivaro-Bus.
Aber im Fahrzeugschein steht, glaube ich, drin.
Peugeot Expert ist nämlich genau das gleiche Auto, nur die Namensschilder, nee, schon
das
fast
Emblem
gesagt.
Ist anders.
Nur die Typenschilder sind ausgetauscht.
Stellantis.
So nach dem Motto.
Die Experience.
Und der hat das Problem oder die Kundenbeanstandung ist, dass das Fahrzeug, wenn man so ein Stückchen gefahren ist, total weiß. Bläulich, ja, eher so weißlich, hinten aus dem Auspuff rausqualmt, aber wirklich volle Granate. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein ganzer Hof fast weiß, wenn man ein bisschen
und
Gas gibt.
Nach Ammoniak stinkt.
Ja, das wussten wir nicht vorher.
Doch, ich habe den Wagen ja leider angenommen.
Ach so.
Und der Kunde kam mir schon entgegen und sagte,
warum
der Wagen.
Warum schreibst du das nicht auf den Auftrag?
Kommunikation.
Ja, das ist der Schlüssel, der macht.
Ich glaube, ich habe den angenommen, da wart ihr beide auch da oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hätte sie aber gesagt. Auf jeden Fall kam der Kunde an und meinte, der Wagen steht nach Ammoniak ohne Ende. Und da war ich auch so, boah. Und dann hat er das so gesagt und ich habe es schon so ein bisschen gerochen. Und als du über den Hof gefahren bist und der Hof aussah wie, war da 1917, Alter. Da wirklich der Hof, das war Wahnsinn.
1917. Tja. Zeitzeuge.
Ist auf jeden Fall nicht ganz unbekannt bei den Fahrzeugen. Gerade von Opel haben wir das tatsächlich schon mal ähnlich gehabt. Und zwar Ammoniak grenzt das Ganze ja schon gut ein. Und zwar hat das mit dem AdBlue-System oder auch mit dem NOx-System zu tun. Und AdBlue ist ja eine Harnstoff-Wasserlösung, die in einem extra Tank ist und dafür da ist, um die Stickoxide zu reduzieren. Also eine Abgas-Nachbehandlungsthematik. Das heißt, das wird nach dem Dieselpartikelfilter ist nochmal ein extra Katalysator angeordnet. Und davor ist ein Einspritzventil, das spritzt in einem definierten Zeitpunkt AdBlue ein und dann reagiert das in dem SCR-Cut chemisch und wandelt halt die Stickoxide um. Jetzt ist es so, ja, grob
stark
erklärt.
Vereinfacht, ja.
Ja, reicht doch. Darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Es geht ja um die Fehlfunktion. Dann muss das System natürlich überwacht werden, damit es richtig regeln kann. Das heißt, wir haben einen NOx-Sensor vor dem Katalysator und einen NOx-Sensor nach dem Katalysator. Der eine misst natürlich erstmal, wie viele Stickoxide kommen rein. Und dann macht der Cutter irgendwas damit und wie viele kommen hinten raus. Und je nachdem, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden ist, regelt das Steuergerät halt die Einspritzmenge von dem AdBlue. So, wenn es jetzt so ist, dass irgendeiner von diesen Sensoren unplausible Werte anzeigt, als Beispiel nach dem Katalysator sind die Werte auf einmal viel zu hoch als vor dem Cut, das ist so ein Klassiker, dann hat man oftmals im Fehlerspeicher drin stehen Plausibilität, Katalysator, Wirkungsgrad zu gering, alles Mögliche. Und es kann auch dazu kommen, dass er viel zu viel einspritzt, was nämlich dann auch hier der Fall gewesen ist. Das heißt, die Werte vor dem Cut werden in der Einheit PPM, das ist Parts per Million, angegeben. Und der hat so unter, wenn man jetzt normal fährt mit dem Auto, haben wir so vor dem Cut ungefähr, ja, ich sag mal so 200 bis 800 Parts per Million, also PPM von NOXen. Je nachdem, wie wir jetzt beschleunigen, gehen die auch mal ja, auf 1500, 2000 hoch, so in dem Dreh. Jetzt war es so, ich bin mit dem Auto gefahren. das System ist in Arbeit gekommen. Das dauert immer ein bisschen, bis das Betriebstemperatur erreicht hat. Und dann war es so, dass wir vorne, ich muss mal so ein bisschen überlegen, so 200 bis 400 hatten und hinter dem Katalysator 1800, 2500. Und das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie sind die Steuergeräte aufgebaut, wie sind sie programmiert, wie genau ist die Erkennung. Normalerweise müsste dann das Steuergerät eigentlich einen Plausibilitätsfehler setzen und sagen,
das System abschalten.
Genau, abschalten und sagen, pass mal auf, die Werte nach dem Cut sind total unplausibel, da kann ich nichts mit anfangen, ich mache mal gerade gar nichts.
Weil das
Stickoxid
genau. kann ja nicht im Cut entstehen, das ist ja davor. Und das heißt,
macht gar keinen Sinn.
Wenn die
macht
Werte Sinn. Danach mehr höher sind als davor,
ist dann... Ist es so, die können im Cut nicht entstehen?
Nein.
Nee, es ist ja
können höchstens gespeichert werden, ne? Aber das waren die ersten Generationen, da ist es jetzt ja wirklich ein aktiver Katalysator, der ja mit einer Flüssigkeit auch halt reagiert. Ne? Und das macht also in dem Verhältnis auf gar keinen Fall, das kann mal sein, dass das kurzzeitig im Fahrbetrieb mal eventuell ist.
Wenn du mal ein bisschen durchbläst genau, und dann halt ein bisschen alte
dann kann das sein, lösen, aber nicht in dem Verhältnis. Und das System hat das nicht erkannt und nicht abgeschaltet, warum auch immer. Und das heißt, er hat die ganze Zeit gedacht, ich habe viel zu viel Stickoxide nach dem Katalysator, also muss ich mir einspritzen.
Sub da rein,
Piss da rein, kann man schon wirklich sagen. Ja. Also das AdBlue kam flüssig hinten aus dem Auspuff rausgetropft und das war schon wie so eine Tropfsteinhöhle, kam aus dem Endrohr schon so richtig das AdBlue raus.
Und der Auspuff ist unterm Auto, glaube ich sogar.
Genau,
ne?
Mittig
das heißt, unterm Auto. Das ist quasi einfach unterm Auto.
Genau.
Ja, okay. Ja.
Und dann hat das, ist das natürlich verdunstet, das Wasser ist verdunstet, der Harnstoff ist übrig geblieben. Und das hat so bestialisch gestunken und der ganze Parkplatz war komplett weiß, komplett
zweimal.
Das war wirklich, ich hab so einen Test laufen lassen, weil wir es erst gar nicht so ganz nachvollziehen konnten. Und dann kann man die Effizienz des Systems messen, indem man dann ein Testmodul drauflaufen lässt. Und das dauert halt immer so ein bisschen, ne? Bis der dann auf Betriebstemperatur ist, bis das anfängt, weil als erstes konnte man schon nachvollziehen. Und ich hatte einen anderen Kunden am Telefon und auf einmal sehe ich nur so im Augenwinkel, wie er am Anfang zu qualmen. Und dann bin ich rausgelaufen und wollte halt gucken, was das ist und habe dann einmal so eine Nase davon mitgekriegt, aber war noch am Sprechen mit dem Kunden. Boah, ich musste fast würgen, ne? Das brennt so in den Atemwegen, das war wirklich, wirklich krass.
Und das Blöde ist ja, du siehst es ja nicht immer. Nee. Also mit dem weißen Rauch siehst du von dem, zu viel Wasser drin ist, aber wenn das Wasser quasi weg ist,
wenn du den Testlauf
noch in der Luft,
wenn du den Testlauf anhast,
da richtig Power hinter.
Das Auto macht das ja dann automatisch. Das heißt, du gehst eigentlich nur hin, sagst Testlauf durchführen, dann steht da zwar drin, du sollst immer neben dem Auto stehen bleiben, aber dann klingelt halt das Telefon, dann bist du eben kurz weg. Dann drehst du dich einmal um und siehst, dass auf einmal der ganze Parkplatz aussieht wie Hulle. Das ist ja bei einer DPF-Regeneration genauso. Du gehst an dem Auto vorbei, das läuft im Leerlauf und auf einmal von alleine fängt an hochzuziehen. Und du denkst, du erschrickst dich ja. Und du denkst, das Auto geht gleich hoch, weil warum zum Teufel, da sitzt keiner drin, warum geht auf einmal das Gas hoch?
Aber so krass habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
Nee. Ich kam da hin und der Wind hat ein bisschen den Wasserdampf weggeweht, sag ich mal. Und du saßt da so drin und ich dachte, oh, ich guck mal, ob es immer noch so stinkt. Und dann habe ich halt so eine Nase genommen von dem Zeug und das brennt die ja wirklich schlimmer als ein Uso, sag ich mal. Ja. Ne?
Ich bin rausgekommen auf den Hof und habe gesagt, Robin, das ist doch kein AdBlue, das ist doch Öl, das ist
stimmt,
so blau.
Der Josh kam aus der Werkstatt, das ist Öl. Ich so, nein, das ist kein Öl.
Guck mal, wie blau das ist.
Ich sag, komm her, nimm mal eine Nase.
Geh ich rein und so, okay, ist kein Öl.
Das war auch gut, ja. Ja, auf jeden Fall war da relativ eindeutig klar, dass der Stickoxidsensor nach dem Katalysator defekt ist. Wir machen aus Sicherheitsgründen immer auch das Einspritzventil mit in solchen Fällen und das war auch schon undicht, allerdings abgasseitig.
Das AdBlue-Einspritzventil.
Das AdBlue-Einspritzventil. Das war abgasseitig undicht, das heißt, da sind die normalen Verbrennungsabgase, das sitzt ja so, in dem, also ist so ein ganz normales kleines Löchelchen drin und dann sitzt das hier unten in dem Hosenrohr drin und hier ist der Rest von der Abgasanlage und dann wird das da eingedüst. Und da kam halt schon schwarze Abgase rausgezogen, das heißt, das war undicht, deswegen haben wir das direkt mitgemacht in dem Zuge. Ja, dann haben wir das System in Grundeinstellung gesetzt und dann bin ich nochmal gefahren und da hat sich nicht wirklich viel daran verändert, weil die ganze Abgasanlage noch so unter AdBlue stand, das war ja wirklich geflutet, dann sind wir mit der Kamera da rein und das war wie so eine Tropfsteinhöhle.
Also war das an den Wänden oder war das wirklich so, dass
überall,
so Stalaktiten runterhängen?
Überall.
AdBlue kristallisiert halt, das heißt, wenn es eingespritzt wird und flüssig sich irgendwo absetzt, also nicht verdunstet, also die Hydrolyse im Abgasstrang nicht passiert, das heißt, dass der Harnstoff sich dann nicht umwandelt zu Ammoniak? Nee. Zu Ammoniak, doch. Nicht wenn sich das nicht umwandelt zu Ammoniak.
Zum gewissen Teil, ja.
Mhm. Zum gewissen Teil schon. Ammoniak und Wasserdampf. Mhm. Wenn sich das dann nicht umwandelt, dann kristallisiert das auf der Oberfläche. Und das hat zwei entscheidende Nachteile. Der Abgasstrom kann nicht mehr so gut da durchgehen durch den Cut. Und die Oberfläche, also die katalytische Oberfläche, die Oberfläche, die ja extra schön rau ist, damit wir viel Edelmetall aufbringen können, um wirklich möglichst viele Angriffspunkte zu haben für die
Ammoniak
Abgase.
Ammoniak ist da drin, ne?
So ja.
Nochmal,
da, um die, da
will sich nicht zu. Das war, glaube ich, das.
Damit die Abgase sich irgendwo ablegen können, damit sie irgendwo reagieren können, die ist glatt, die ist zu. Da ist gar nichts mehr zum Reagieren. Das heißt, der SCR-Cut kann gar nicht mehr arbeiten. Der ist komplett außer Gefecht gesetzt.
Ja.
Und das ist genau das.
Ja, und das speichert dann das, diese Oberflächen, die speichern natürlich alles. Ne, setzen alles zu, sodass wir dann tatsächlich hingehen mussten und den Auspuff auseinandergebaut haben und dann da heißes Wasser durchgekippt haben und den durchgespült haben. Dann haben wir alles zusammengebaut. Ich bin mit dem Auto nochmal gefahren. Dann hat er zwar nicht mehr gequalmt, aber die Werte waren immer noch Käse. Dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir noch machen? Eigentlich muss das abgebrannt werden und dafür brauchen wir Temperatur. Das heißt, wir haben noch eine Zwangsregeneration von dem Dieselpartikelfilter gemacht, weil dann wird ja Kraftstoff unverbrannt eingespritzt in die Abgasanlage über den Auslasttakt. Das sammelt sich im Dieselpartikelfilter und verdampft dann oder verbrennt unter Sauerstoffmangel da drin. Das heißt, wir kriegen da so Temperaturen 5, 6, 650 Grad in der Abgasnachbehandlung hin. Wodurch dann natürlich alles verbrennt und danach waren die Werte dann noch in Ordnung.
Heißes Wasser, weil die Oberfläche oder weil das AdBlue sich halt super mit heißem Wasser lösen lässt. Das heißt,
kennen ja, denke ich mal, auch alle,
wenn
alle
man
die ein AdBlue-Auto haben
genau,
und
mal getankt
was nachtanken, da geht es so ein bisschen daneben, dann ist die Flüssigkeit irgendwann weg und dann bleibt ja wie so ein,
die kristalline Rückstände.
Eine kristalline Rückstände.
Ja, genau, wie Salzwasser, was man im Topf hat auskochen lassen.
Übrig. Und das war da halt auch, aber in hundertfacher, tausendfacher Ausführung.
Ja, wir hatten da ja auch mal so einen Sprinter mit einem ähnlichen Problem. Mhm. Da war auch die Düse hat so ein Problem gehabt und der NOx-Sensor auch Nachcut. Mhm. Wer ist den Nachcut gemacht, dann hat der Vorcut komischerweise komische Werte angezeigt.
Ach stimmt, das haben wir mit dem Ding noch gefahren.
Genau, ne?
Wie die, und noch und Löcher.
Und haben gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht hinbekommen. Da habe ich noch Xentri, habe ich mir noch einen Zugang für gekauft.
Xentri ist der Mercedes-Originalzugang, den wir auch haben.
Ja, früher Star-Diagnose, jetzt Xentri heißt es. Und dann, wenn wir mit Euro-DFT reingehen, habe ich über das Originalprogramm einen Prüfablauf durchgemacht mit der AdBlue-Düse, wo dann in einzelnen Zyklen eingespritzt wurde, musste mit Messbecher messen, wie viel, auch Ewigkeiten da rumgesessen. Und irgendwann bin ich auf den Gedanken gekommen, einfach mal einen Dampfstrahler reinhalten. Cut ausgebaut, Dampfstrahler reingehalten und einfach mit heißem Wasser das Ding da unten rausgedampft. Mhm. Ja, und das war genau das Gleiche. Die Einspritzdüse hat so viel eingespritzt, weil sie eventuell undicht war oder halt der NOx-Sensor falsche Werte angezeigt hat, dass die Oberfläche einfach nicht mehr voll war. Und dann einmal schön warm laufen lassen, so wie du, Werte wunderbar.
Ja.
Der fährt immer noch,
das
der
ist, Wagen. Jetzt habe ich zwei Fragen. Beim Partikelfilterreinigung, woher kommt denn der Kraftstoff dann in den
Eine Nacheinspritzung.
Gibt es zwei Möglichkeiten, also einen Injektor, der die Haupteinspritzung auch macht, also der Motor drin
steckt
und in dem Brennraum spritzt. Mhm. Der spritzt ja mehrfach oder kann mehrfach einspritzen pro Verbrennungstakt.
Natürlich.
Ja. Und der kann auch, wenn der eigentlich normalerweise gar nicht mehr einspritzen sollte, dann natürlich auch nochmal einen kurzen Jutsch geben. Und zwar dann, wenn der Kolben eigentlich gerade die Abgase rausschiebt. Dann gibt er nochmal einen kurz dazu.
Mhm.
Deswegen laufen die auch manchmal so ein bisschen komisch und so ein bisschen ruckeliger, der Kraftstoffverbrauch geht dann auch hoch, wenn er in die Regeneration geht. Und dann hast du halt unverbrannten Kraftstoff in der Abgasanlage
drin,
definiert.
Heiß,
Oder Ford macht es ja auch so, die haben eine extra Einspritzdüse mit einer Glühkerze im Auspuff nochmal drin stecken.
Kraftstoffverdunstungsventil steckt dann da drin und dann wird quasi einfach nur heißer Kraftstoffdampf in den Abgasstrahlen reingedrückt.
Und woher kommt der Kraftstoff dann?
Aus dem Tank.
Aus dem Tank?
Ist quasi
hat da noch keine Pumpe extra oder
was? Das ist wie in der Standheizung, wird das dann an der Glühkerze einfach vorbeigepumpt und dann zieht er sich das in den Abgasstrang rein. Und das ist ja auch das Hauptproblem, warum bei den Dingern dann immer die Partikelfilter zugehen.
Oder?
Weil die Düse sich zusetzt und dann hat er nicht mehr genug Kraftstoff für die Regeneration.
Ja, oder die Glühkerze durchbrennt und dann gibt es so Kollegen, die da 2, 3, 4, 5 Dinge reinmachen und nicht mal gucken, ob da eine Spannungssaison ankommt. Weißt du noch, der eine damals?
Das ja,
war auch
stimmt.
Ein geiles Ding.
Ja.
Nee, und dann gibt es noch, das wollte ich eigentlich noch sagen, von Renault noch ein System, das hat gar nichts mit Nacheinspritzung zu tun. Da ist ein spezielles Additiv. in einem extra Tank drin, Helios. Ne? Helios. Ja, irgendwie so.
Oh,
das ist
ja
so eine ganz braune, schmierige Pampe.
Ja.
Und das wird in den normalen, also das ist auch ein extra Tank, wie gesagt, nichts mit dem Kraftstofftank zu tun, so ein 20, ah,
nein, weniger. Anderthalb Liter.
Ja, anderthalb bis drei Liter gehen da rein, ne? Bei den großen, stimmt. Und da ist ein kleines Pümpchen drin und das wird dann je nach Bedarf, wenn das Auto registriert, okay, ich habe getankt, wird das dem normalen Kraftstoff zugegeben, dem normalen Kraftstofftank zugegeben und dadurch, durch dieses Additiv werden die, wird die Temperaturschwelle runtergesetzt, dass der Ruß zu Asche verfällt.
Mhm.
Und die brauchen keine Regeneration, weil die praktisch permanent regenerieren.
Musst du aber alle 60.000 Kilometer nachfüllen.
Ja, ist dann werden die Dinger andauernd undicht, die Pumpen verkleben.
Ja, und ist aber im Rahmen der Inspektion, weil ich weiß, das gemacht. Ich habe mich gerade gefragt, woher ich das weiß, weil von einer Freundin von mir aus der Schule, die musste ihren 202, 206 CC, glaube ich, loswerden, weil dieser Tank undicht war und Renault den nicht mehr gebaut Peugeot 206, den nicht mehr gebaut haben und die musste den Wagen wegschmeißen, beziehungsweise ich denke mal, der ist nach Afrika gegangen, weil denen ist das da ja egal, weil es diesen Tank nicht mehr gab und die keinen TÜV bekommen hat damit, weil nämlich ohne den Tank die Verbrennung nicht funktioniert hat und der Motorkontrollleuchte angezeigt hat und alles. Ne?
Ja.
Und der Ford wurde undicht, wo ist er undicht geworden? An dem Plastikteil, wo quasi in den Tank reingeht, da ist es abgebrochen.
Ja.
Ist über, ich glaube, die ist über einen Bürgersteig gefahren oder sowas und da war es so und dann
weg. Hin.
Ja, aber spannend. Und meine zweite Frage war noch,
die Technik.
Normalerweise, wie soll das AdBlue denn, also es geht ja um die Stickoxide zu reduzieren, ne? Das bindet die Stickoxide in irgendeiner Form oder
wandelt die um? Das macht der Speichercut.
Und, worin wandelt die um? In was für ein Material, was dann quasi nicht mehr umweltschädlich ist?
Jetzt hast du was gefragt, ne? Also NOx haben wir ja, ne? Also wird daraus
Stickstoff mit Sauerstoff
in
unbegrenzter Form.
Sauerstoff und
NH3.
Wasser nicht, ne? H2O nicht, ne?
Es wird aus AdBlue wird NH3
Stickstoff und ich glaube, er setzt auch Sauerstoff frei, ne? NOx wird O, wenn ich einen dazu mache, habe ich O2.
Es wird zu N2 und Wasserstoff, glaube und,
ich. Ich glaube, die Chemiker, die töten uns gleich. Wird umgewandelt. Ich müsste tatsächlich selber nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht genau.
Ich finde auch Chemie-Summenformeln auch sehr, sehr kompliziert.
Ja, ist es
auch. Ich kann mir nur eine einzige merken und die ist für Photosynthese, aber es bringt jetzt auch nicht so viel.
Was ist denn H2SO4?
Schwefelsäure.
So nämlich, Robin.
Ich kann das sagen, dass aus 6 Wasserstoff und 6 CO2 wird H6C12O6.
Teuer,
was die Summenformel für Glucose ist. Also, das weiß ich noch.
Es wird auf jeden Fall immer in eine nicht schädliche Sache umgewandelt.
Ja, genau.
Ist ja beim normalen 3-Wege-Katalysator genau das Gleiche.
Ja. Also, es wird.
Ja.
So, also Hydrolyse. Durch die Abgastemperatur verdampft das Wasser und der Harnstoff wandelt sich durch den chemischen Hydrolyseprozess in Ammoniak, NH3 und CO2 um. Das Ammoniak wird als Reduktionsmittel eingesetzt, um den NOx, den Sauerstoff, zu entziehen. Nachdem das SCR-Katalysator verlassen hat, wird bei korrekter Eindosierung nur noch N2 die Auspuffanlage, welche zuvor via Luftfilter in den Verbrennungsraum gelangten. Also aus NO, NO2 und NH3 wird N2 und H2O. Ah.
Ja. Wasser, sag ich doch.
Ja. Stickstoff und Sauerstoff.
N2 ist Wasser, ne?
H2O ist Wasser.
N2 ist Stickstoff, ne?
Ja.
Stickstoff, genau.
Ja.
Ja, ihr seht auch, wir müssen manchmal was nachlesen.
NH3 hat ich aber noch im Kopf.
Man muss manchmal nur wissen, wie Sachen funktionieren, ne? Und wir können sie alle nachlesen, ne?
Ja, zumal, das ist auch immer so ein Thema, das finde ich so genial.
Ja.
Das steht in den ganzen Schulbüchern steht immer der Hall-Effekt, ein Hall-Sensor, ein aktiver Sensor drin. Steht super schön erklärt, wie funktioniert das mit dem Hall-Effekt. Dann gibt es dieses Prinzip mit diesen Backblechen, ne, was in der Schule immer erklärt wird. Dann wird das drangefüllt, der Hall-Effekt ändert sich, der Gradient hier, bla bla bla. Alles schön und gut. Interessant, das zu wissen. Aber was messe ich am Sensor draußen? Das steht da nicht drin. Und viele denken dann immer, Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor ist so ein Paradebeispiel dafür, das Signal kommt aus dem Sensor raus und geht ans Steuergerät. Ist aber totaler Quark. Das Steuergerät gibt eine Referenzspannung an den Sensor raus. Und der Sensor schaltet unten einfach nur kurz Masse. Und in dem Steuergerät ist eine Endstufe oder einfach ein Messwiderstand drin. Und dieser Messwiderstand, wenn wir unten auf Masse legen am Sensor, fällt die Spannung am Sensor ab. Das heißt, wir haben in dem Moment keine Spannung mehr auf diesem Leitungsstück zwischen Steuergerät und Sensor. Und dann kann das Steuergerät an dem Messwiderstand das einmessen. Das heißt, wir haben, wenn nicht geschaltet ist, kein Signal erkannt, ganz normal die Spannung, dann schaltet der zack, Spannung weg. Und so geht das, erzeugt sich dann das Signal. Ne? Hat aber mit diesem Hall-Effekt überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist nicht das, was wir da messen. Ne? Das macht dann die Auswertelektronik in dem Sensor. Und da denke ich mir immer, es ist super cool, auch dass man das alles weiß, aber diese praxisorientierte Anwendung, das läuft dann manchmal so aus dem Ruder. Deswegen ist das gar nicht für uns so super wichtig zu wissen, was macht er denn da jetzt überhaupt, zumal es gibt noch nicht mal ein Messgerät, was überhaupt NOx messen kann. Also gibt es, klar, aber nicht in den Werkstätten. Wird auch bei der Hauptuntersuchung übrigens nicht gemessen. Und das Auto über einen Stickoxidsensor kann das ziemlich genau sogar messen. Na, also ist es viel wichtiger zu wissen,
Wie arbeitet das System?
Was für eine Parametrierung habe ich? Was für Werte kann ich mir holen? Wann muss das System was und was machen? Das ist tausendmal wichtiger, als zu wissen, welche Umwandlung ist da jetzt genau drin. Ne?
Ja, das war nur eine reine Frage.
Ja. Aber es gibt noch so ein schönes Beispiel, das ist der Multifunktionsregler bei VW damals. Ne? Gibt es in den Büchern auch immer eine Höllenerklärung drin, wie das alles funktioniert. Aber was du wirklich letztendlich messen kannst, das heißt, der Generator ist ja unten drin im Auto, erzeugt dann die Spannung, den Strom für
Ach so, du meinst DFM, Dynafeldmonitor.
Genau. Ja. Und meistens hast du dann ja auch nur 2 oder 3 Anschlüsse daran. Und das, was alles erklärt ist mit Drehzahlsignal und dies und das und hin und her, diese 5, 6 Dinger, die es da, die man auswendig lernen musste, die kannst du draußen am Auto am Stecker gar nicht messen. Weil das Ding das intern macht. Das ist interessant, das mal zu hören. Aber so diese Theorie und diese Praxis, das muss man manchmal so ein bisschen trennen. Ne?
Du kannst nichts mehr damit anfangen, sobald du aus der, also es ist gut im Hintergrund zu wissen und natürlich basiert.
Definitiv, der Funktionsaufbau. Ne?
Der basiert darauf, wenn du nicht, also man muss jetzt nicht zu 100% wissen, was genau und wie sich das einzeln umwandelt, aber man sollte schon, da muss ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, dieses Grundwissen haben, ansonsten kann man schlecht weiter agieren. Das ist jetzt im Bereich 3-Wege-Cut. Zum Beispiel für mich sehr wichtig, was wird reduziert, was wird oxidiert und daran kann ich am Ende schließen, wo das Problem liegt.
Das kann man auch messen.
Natürlich, das kannst du auch messen, ja sicher. Aber es ist praxisbezogen und wenn du die Grunddynamik verstehst, kannst du halt darauf besser aufbauen.
Ja, natürlich, klar. Das habe ich auch, habe ich das
abgestellt. Ja, du hast, ist nicht schlimm. Also ich ein bisschen widerspreche ich da. Für mich ist es schon wichtig zu verstehen, wie es intern funktioniert, weil es mir persönlich jetzt dabei hilft, die Grundfunktion im Nachgang.
Ja, das ist ein Muss.
Ne?
Wenn das grad, das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, dass man das alles wegschmeißen darf, was in den Büchern steht, auf keinen Fall.
Sollte halt nur, es sollte schon irgendwo ein besserer Praxisbezug sein, da stimme ich dir schon zu.
Ja, also und viele Dinge muss man nicht immer wissen und man muss vor allem wissen, wo sie stehen.
Mal gehört haben.
Ja, man muss gehört haben und dann weiß man, wo sie stehen. Ne? Du kannst die jetzt lesen und du hast sofort wieder auf dem Schirm, worum es da genau geht. Und wir haben ja einige Praxisbücher hier auch in der Firma liegen, die immer mal wieder mal benutzt werden, einfach mal, um sie mal herbeizuholen.
Ich gucke da auch oft rein, wenn ich mir jetzt mal gerade eben unsicher bin. Ne?
Apropos, wir müssen uns unbedingt die neueste Variante holen, die hoffentlich dieses Jahr rauskommt. Weil das, was wir jetzt haben, letztes ist von 2013. Jahr. Und da steht nämlich drin, 2013. Und ich habe es am Wochenende mit an die Mosel genommen. Meine Caro liebt das, wenn ich das mache. Und da habe ich mich da hingesetzt und habe das Buch ein bisschen was durchgestöbert. Und da drin, der Bioanteil im Kraftstoff soll bis 2020 erhöht werden. Hier haben wir nur so, warte mal, von wann ist denn das Buch? So, ich denke mal nur so, geil. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber für Autos, die nach 2013 gebaut worden sind, fehlen vielleicht ein paar Infos darin, die mal...
Deswegen ist aber auch wichtig, alte Bücher noch zu haben und auch immer oft zu bewahren. Ja. Beides, ganz genau, weil da nämlich noch viel über die alte Technik drin steht, weil das sind ja auch viele Autos, die wir noch in der Werkstatt stehen haben. Ne?
Ja. Ja. Und steht oft, ist der Teil natürlich dann auch da noch etwas ausführlicher geschrieben als in den neuen Büchern.
Ja.
Das Geile ist, dass es 2013 schon total aktuell war und sich nicht wirklich viel getan hat seitdem.
nicht so unfassbar viel.
Nö.
Schon ein bisschen was, ne?
Was würdest du jetzt sagen, hat sich seit 2013 verändert, was jetzt unbedingt ins Fachkundebuch gehört?
Ach so, so meinst du das. Nö, na, das stimmt.
Da also ich muss jetzt sagen, die Abgasnachbehandlungstechnik hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ich habe euch aber auch noch was mitgebracht, wo wir wieder beim Thema sind. Ja, wir können mehrere Themen nutzen. Man kann einmal das Thema nehmen, Zusammenhänge erkennen und feststellen. Man kann auch das Thema nehmen, was durch schlampige Arbeit alles passiert. Wir haben hier einen Kabelstrang. Der eine oder andere mit dem geschulten Auge wird schon erkennen, dass das von einem T5 vorne der Kabelstrang für ABS-Sensor und Verschleißsensor für die Bremse ist.
Könnte auch vom Golf sein.
Könnte auch vom Golf sein? Haben die das auch?
Klar.
Stimmt, die haben das auch.
Beim T5 sieht man, wer T5 und wer Golf wird.
Ja.
So nämlich. Obwohl meiner keinen Verschleißsensor. Ich habe das nicht.
VW Vorderachse.
Genau, VW ja. T5 und Golf Vorderachse. Wie gesagt,
hier ist der ABS, wenn ihr schon so tief drin seid.
Hier ist der ABS-Sensor angeschlossen, hier ist der Verschleißsensor vorne links für den Bremsbelag. Und hier geht dann entsprechend das Kabel nach oben und Richtung Sicherungskasten. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass hier unten dieser Steckkontakt, jetzt nicht vom ABS-Sensor, aber der hier drüben sitzt, da ist eine Buchse dran, weil man soll ja den Verschleißsensor tauschen können und idealerweise einfach nur, oder den Bremsbelag tauschen können und idealerweise einfach den Verschleißfühler auf den Kabelschrank aufstecken. Jetzt ist das Problem, dass dieses Buchsengehäuse, was da unten am Bremssattel befestigt ist, das bricht gerne mal. Das passiert, wenn man einen Bremsenwechsel macht, nicht aufpasst, der Bremssattel runterrutscht oder wenn man das Gehäuse rausmachen möchte, anstatt es loszuschrauben, um den Kabelstrang ein bisschen zu entlasten und dann das Gehäuse kaputt bricht. Was mir jetzt immer
häufig... Sind aber auch manchmal einfach so fest da drin, die Dinger. Manchmal
du kannst einfach die 10er-Schraube lösen.
Ja, aber trotzdem bricht die Verrastung hinten auch mal gerne ab, je nachdem, wie fest das ist, wie alt das Auto ist. Also es ist passiert, dass die kaputt gehen, deswegen gibt es diesen Stecker auch einzeln.
Genau, dieses Steckgehäuse gibt es einzeln, so wie fast jeden Stecker bei VW. Der kostet ca. 4,50 Euro.
Irgendwie sowas.
5 ja. Euro.
Vernachlässigungsfähig.
Merkt euch mal die Zahl, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Jetzt ist das Problem, wenn dieses Steckgehäuse da unten bricht und man das nicht repariert und wie in diesem Falle einfach mit Isoband und Kabelbinder zurückbindet, die Feuchtigkeit kann in den Stecker eintreten. Das heißt, hier sind überall...
Erstmal passiert nichts.
Erstmal passiert nichts, aber die Feuchtigkeit kann in den Stecker
Kunde
eintreten.
Fährt.
Hier ist alles mit Dichtungsgummis an dem Kabelstrang, der geht auf den Kabelschuh, die Kabellitzen innen drin sind trotzdem nochmal gegen das Gehäuse abgedichtet. Das Gehäuse selber ist abgedichtet und natürlich auch die Gegenseite, damit hier bloß keine Feuchtigkeit reinkommt, weil das ist natürlich unten am Rad, da ist so viel Wasser, wie man sonst am Auto nur im Kühlsystem hat. Also wirklich sehr viel.
Oder auf dem Dach.
Oder auf dem Dach, je nachdem.
Das ist eine wichtige Info auch.
So viel Wasser wie Diesel im Tank, ne?
Ja.
So, wenn das nicht passiert, dann oxidiert natürlich der Kontakt hier unten. Es gibt einen Übergangswiderstand und in dem Falle geht die Verschleißanzeige an. Die Kontrollleuchte im Innenraum leuchtet auf. Der Kunde denkt, er muss Bremse wechseln, fährt wieder in die Werkstatt. Ihr habt ja doch erst vor 2 Jahren neu gemacht, ich bin erst 10.000 Kilometer seitdem gefahren, wie kann das denn sein? Dann gucken die sich das an und sagen, ja, da ist das Gehäuse kaputt. Oder die kommen dann zu uns oder wechseln die Werkstatt oder haben das Auto inzwischen zeitlich gekauft gehabt. Und die stellen dann fest, ja, da hat irgendein Honk das Ding unten kaputt gebrochen, hat es nicht anständig repariert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das noch repariert kriegen.
Und dann wird es meist teuer.
Sehr teuer. Wie ihr sehen könnt, das sind so die ganzen Reste, die jetzt hier so von dem Kabelstrang übrig sind. Man geht dann hin, schneidet den Kabelstrang so weit auf, wie man kann und guckt, wie weit das Kabel oxidiert ist. Weil durch den Wassereintritt in den Gehäuse, durch die Kapillarwirkung, zieht das Wasser den Kabelstrang immer weiter nach oben. Kapillarwirkung ist ein Zusammenhang aus Adhäsion und Kohäsion. Dadurch wird das Wasser an den einzelnen Molekülen dann immer weiter nach oben gezogen, bis irgendwann der Widerstand gegen die Schwerkraft aufgehoben ist. Aber das kann teilweise Meter sein. Das heißt, so ein Baum, wenn der so 20, 25 Meter hoch ist, irgendwie muss das Wasser aus dem Boden ja da hochkommen. Das passiert durch diesen Kapillareffekt. Und das Gleiche passiert mit dem Kabelstrang. Das heißt, das Wasser zieht hier lang. Und sobald er hier an diesem Punkt ist und das Kabel hier noch oxidiert ist, kann man hier nichts mehr reparieren, kann man nichts mehr feststellen. Das heißt, man muss dann immer weiter hochgehen, immer weiter, höher, 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 schneidet dann das nächste Stück ab, stellt dann fest, oh Mensch, das Kabel ist ja immer noch oxidiert, schneidet den Kabelstrang weiter auf. Inzwischen sind wir schon hinter der Verkleidung, sind schon oben im Radhaus angekommen unter dem Sicherungskasten und stellt fest, das Kabel ist immer noch oxidiert, ich kann immer noch nicht reparieren. Baut den Batterieträger aus, baut die Frontschütze aus, baut den Scheinwerfer aus, baut den Sicherungskasten oben aus, baut den Sicherungskasten Mitte aus, baut das Motorsteuergerät aus, löst den kompletten Kabelstrang auf, schneidet den Kabelstrang im Sicherungskasten auf und stellt fest, oh Mensch, das Kabel ist auch hier schon oxidiert. Dann schneidet man den kompletten Kabelstrang auf, bis man am Ende an dem Stecker angekommen ist und oder kurz vor dem Stecker angekommen ist und stellt fest, Mensch, das Kabel ist ja immer noch oxidiert. Das heißt, wir können den kompletten Kabelstrang vorne links ersetzen, wenn die Verschleißanzeige wieder funktionieren soll. Man kann natürlich hingehen, das System rauskodieren, müsste theoretisch möglich sein. Ja, man
könnte da irgendwie eine Brücke reinpopeln.
Man kann da eine Brücke reinpopeln.
Aber dann funktioniert es auch erstmal wieder, wenn man richtig Pech hat. Weil je nachdem, wie schlimm das dann hier drin ist und wie schlimm sich das hier verteilt und verzogen hat, geht das immer weiter. Das ist ähnlich, die Mercedes-Fahrer werden das kennen, mit den alten Kompressormotoren, die hatten da ja auch eine große Anfälligkeit. Und zwar ist das ähnliches Prinzip, da drückt sich Öl von dem Versteller vorne, von der Nockenwelle rein.
Oder Opel Corsa Öldruckschalter.
Genau,
auch so ein Ding. Öldruck, ne? Ne, ja.
Verteilt sich im kompletten Kabelstrangsystem bis ins Motorsteuergerät, verteilt sich vom Motorsteuergerätstecker weiter bis in die Lambda-Sonden unten runter. Und da geht dann meist irgendwann die Lampe an wegen Gemisch zu mager, Gemisch zu fett. Ist hier ähnlich. Das heißt, da ist schon so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Deswegen ist das eigentlich schon nicht verkehrt, das einmal anständig zu reparieren.
Vor allem, ich hatte es ja eben noch erwähnt, 4,50 Euro kostet das Steckgehäuse. Hat man missgebaut, muss man neu machen, ist nicht schlimm. Die Reparaturkosten für den ganzen Kram hier mit Aus- und Einbau, mit Kabelstrang instand setzen, irgendwo, ich sag mal nur ganz grob, zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Einfach so.
Muss nicht sein.
Einfach
unnötig,
so.
Unnötig, ja.
Für nix und wieder nix, weil jemand...
Gut, jetzt kommt man beim Golf wesentlich besser dran, ne? Aber es ist nicht so schlimm.
Wären 700 Euro. Der Kabelstrang kostet ja auch 80 Euro. Ne? Den gibt es dann einzeln als Kabelstrang bei VW zu kaufen.
Kannst du auch schwierig selber anwickeln hier. Oh, entschuldige Stulle, upsala. Das kann man ja auch schwierig selber irgendwie machen hier. Ne? Also da eine Reparaturlösung selber und einfach ein Kabel reinzulegen.
Wir haben es ja erstmal probiert, man sieht es hier, ne? Unten. Wir haben das einmal, damit der Kunde nicht andauernd dieses dämliche Bimmeln im Auto drin hat, haben wir das eben unten einmal aufgeschnitten, haben den Verschleißsensor eben kurz zusammengeknippt. Aber der sagte dann auch schon auf der Fahrt in Urlaub mit dem Auto, ist es zwischendrin, hat es dann halt nochmal gebimmelt. Klar, weil der Widerstand von dem Kupferkabel hier ist ja viel, viel höher als von einem, hier, ich habe es einfach nochmal schön reingeschnitten.
Ich musste nochmal ganz kurz erklären, wie ein Verschleißwarnanzeiger funktioniert.
Ja, wollte ich
auch gerade drauf. Ach so, ja, Verschleißwarnanzeiger ist eigentlich nur eine Schleife. Das heißt, wir haben das Steuergerät, das gibt von oben einen Strom in das Kabel rein, einen Prüfstrom, geht einmal runter zum Verschleißsensor, das Kabel ist da in Schleife gelegt, geht zurück zum Steuergerät durch den Prüfwiderstand und alles ist gut. Und wenn er dann einen Spannungsfall an dem Prüfwiderstand im Steuergerät feststellt, heißt das für ihn, alles klar, wir haben noch Kontakt, alles ist gut. Jetzt ist dieses Kabel unten in Schleife gelegt am Bremsbelag und irgendwann kommt... Im Bremsbelag drin. Irgendwann kommt die Bremsscheibe, reibt. Die Kontakte gehen auf. Wir haben keinen Stromfluss mehr. Zack, Verschleißanzeige ist an. Und das ist eben genau derselbe Effekt, wenn jetzt hier ein so hoher Widerstand drin ist, aufgrund der Oxidation, dass der nicht mehr genug Spannungsfall am Prüfwiderstand ist, denkt das Steuergerät, wir haben eine offene Leitung, Bremse ist verschlissen. Und so dann jedes Mal beim Autostarten, bing, Bremse, bitte Service, bing, Bremse, bitte Service, andauernd so ein schönes oranges Lämpchen vorne im Kombi-Instrument drin, super toll.
Vor allem weißt du nicht, ob vorne oder hinten, ne?
Der hat, glaube ich, nur vorne, je nach Ausstattung hat er auch hinten. Einzige Lösung, wie gesagt, man kann es kurzfristig reparieren oder es hält was länger, muss man gucken. Ich habe die früher habe ich mal so ein Lifehack gesehen, da kann man das Kupfer erhitzen. Dann geht die Oxidation weg. Das Problem ist, dass durch das Erhitzen das Kupfer so spröde wird, dass es bricht. Mhm.
Ja, und du bist ja dann nur unten dran. Das geht ja dann nicht.
Und der Kapillareffekt zieht sich aber auch durch ein Kupferkabel.
Überall. Ja,
überall.
Überall, wo du Flüssigkeiten hast, durch die Flüssigkeiten und Hohlräume. Deswegen, wenn du einen Strohhalm in Glas stellst, ist der Stand im Strohhalm auch immer höher als im Glas. Das ist keine optische Täuschung, das ist der Kapillareffekt.
Weil das an den Seiten hochdrückt oder wie oder warum? Oder weil
durch Adhäsion und Kohäsion. Mhm. Anziehungskraft und Gegenanziehungskraft.
Weißt du, was dann geil ist? Wenn du dann ziehst am Strohhalm, ne? Dann steigt das an.
Das ist dann Unterdruck. Aber hier sitzt ja keiner am Steuergerät und nuckelt am Kabel.
Wer weiß.
Ich würde es dir zutrauen, siehst du? Haben wir das auch bewiesen. Das heißt, im Endeffekt möchtest du dafür aufrufen, 4,50 Euro zu investieren, anstatt dann rumzubasteln.
Ja, so Kleinigkeiten nicht einfach, passt schon ein bisschen. Also,
wenn du dem Kunden sagst, ich habe das Teil jetzt nicht da, komm morgen nochmal, komm nächste Woche nochmal. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist etwas, was passiert und dann fährt man damit rum und fährt rum und fährt rum und erst dann, wenn es irgendwann die Lampe an ist, Garantie schon lange vorbei.
Gewährleistung.
Entschuldigung.
Problem ist halt auch, dass es jetzt wirklich nicht nur ein, zwei Mal hatten so in letzter Zeit, sondern wirklich öfters. Und auch beim Audi A6, Audi A4, das ist überall der gleiche Aufbau. Und diese Stecker haben es halt irgendwie in sich. Also wir haben mittlerweile immer einen, zwei in der Schublade liegen, falls mal einer kaputt geht. Das passiert uns auch mal. Dann machen wir schnell einen neuen drauf und ist gut.
Wichtig ist, sich drum kümmern und nicht einfach sagen, ist nicht mein Problem.
Ja.
Ne? Ja, und ich meine, viele Sachen am Fahrzeug sind doch einfach bei einem, einfach auch verschmuddelt, schon kaputt, spröde schon geworden und sowas. Wir haben den Wagen zum ersten Mal auf der Bühne, da passiert
das auch mal schneller. Nach 15 Jahren kann sowas auch mal passieren.
Ja.
Nur es ändert dann ja nichts. Kopf in den Sand stecken ist keine Lösung. Und Isolierband Baffolo ist nicht die Lösung.
Nö, schwierig.
Muss vielleicht ein bisschen in Reis legen.
Ja, könntest du so ein Reissäckchen da oben dran.
Aber so wie diese Marderschutz, diese aus Hundehasen.
Ja.
Also einfach an das Kabel genau, außen dran.
Kabel dran.
Nach 60.000 Kilometern ist der Reis gar.
Hört jetzt auf, ich kann das nicht mehr. Hört auf, ich kann das nicht mehr. Ich möchte Dinge sagen,
das ist nicht Dr. Benz, das ist Dr. Bums. Wenn du gegen die Leitplanke fährst.
Mann.
Ja, ich meine, ne?
Ein bisschen
Spaß so muss sein. Achso, ich wollte auch noch was Spannendes erzählen. Das ist ja eigentlich gar nichts Spannendes. Es ist in letzter Zeit öfter passiert, dass Kunden zu uns gekommen sind und sich für mit einem Problem kommen und sich dann im Endeffekt dafür total schämen, dass sie nicht aufgepasst haben oder sowas zum Beispiel. Und zwar jetzt ein Beispiel war bei dir. Kundin kam, hat Kondensator bei uns vor einem halben Jahr, glaube ich, neu bekommen und dachte jetzt, ich weiß nicht, was los ist, Klimaanlage geht nicht. Was war, sie hatte den Knopf nicht gedrückt für die Klimaanlage, deswegen war die Luft nicht kalt, ne? Sowas.
Ja.
Und wir hatten jetzt eine Nachbarin von unseren Eltern, war bei uns und kam vom Festival und ist mit anderen Leuten, die haben ihr Auto benutzt und sowas. Und sagte, die Innenraumbeleuchtung geht nicht aus und war am Telefon. Und ich sag, komm einfach mal vorbei, wir gucken mir das mal an. Ich sag, hast du vorher alle Knöpfe gedrückt? Nee, ich hab nichts gedrückt, das ist alles so wie vorher. Und ich setze mich halt rein und drücke die zwei Knöpfe für die Innenraumbeleuchtung, war sie halt aus. Weil Innenraumbeleuchtung, die nur die Leselampen an sind, habe ich noch nie gehört, dass das ein elektrischer Fehler ist. Das war für die Kundin total unangenehm. Sie haben nur so, ach, du musst denken, ich bin der letzte Vollidiot. Ne? Ja, das ist doch vollkommen normal. Wir wissen das doch am ehesten, wie oft uns schon wir Sachen vergessen haben und uns einfach denken, ach, warum habe ich vergessen, wo ich die scheiß Schraube
ist mir auch passiert. Ich hab,
witzig ist trotzdem.
Ja, witzig ist trotzdem, natürlich. Aber man muss zusammen lachen, nicht
über an dem roten Audi, wo ich das Dach gemacht habe, habe ich die Innenraumleuchte hab ich reingemacht, ne? Die Innenraumleuchte.
Roter Audi,
oder der rote S5.
Achso, ja.
Mhm. Die Innenraumleuchte und die hat die, die sind nicht mit Knopfdruck, sondern sind mit Touch. Das heißt, wenn du die antippst, dann leuchten die. Und ich baue das Ding ein, stecke den Stecker an, alles auseinandergebaut, alles wieder zusammengebaut und bleibt die Lampe rechts an. Ich so, warum geht die nicht an? Klopf drauf, passiert nichts. Klopf drauf, passiert nichts. Das kann doch jetzt nicht sein. Lampe wieder ausgebaut. Sag ich, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Das ist scheiße, ist die Lampe kaputt. Kacke. Ja, ich habe das Handschuhfach offen, geht das Ding oben automatisch
an. Siehst du, und genau das ist es nämlich.
Das ist geil, ja.
Die Kunden denken sich, ah, die müssen denken, ich bin der Letzte. Wie oft haben Frauen, also, ach, ich bin halt eine Frau und sowas. Ich sage, das ist doch vollkommen egal, ob du männlich oder weiblich bist. Das ist eigentlich scheißegal. Es ist für uns einfach total schön eigentlich, auch wenn du vorbeikommst, du hast ein Riesenthema und wir können einfach sagen, zack. Problem gelöst. Wir haben einen Kunden, der kommt alle halbe Jahre und macht die Klima, vergisst sie anzumachen.
Die Klimaanlage geht nicht. Und dann beugst du dich ins Auto rein, dann müssen sie den Knopf drücken. Ah, super, vielen Dank. Hier hast du die Trinkgeldkasse.
So, und es ist einfach total schön. Ich finde, das sind so die Sachen, weil wir uns den ganzen Tag mit Autos beschäftigen. Ich möchte gar nicht wissen, was die auf der Arbeit für Geschichten erzählt bekommen und wo Leute in ihrem Kopf sind, ihre Gedanken haben und dann irgendwie nicht auf komische Ideen kommen. Und für uns ist, glaube ich, einfach
dann einfach angenehm. Wenn der Drucker nicht geht, da schreie ich auch immer, Cedric, es geht nicht.
Ja, dann sage ich dir, musst du den Drucker anmachen.
Manchmal kommt das so aus.
Aber das passiert mir auch wiederum auch. Nur, dass ich meistens halt nicht mehr nach jemandem schreie, weil das bringt mir nichts.
Cedric? Ach so, ich bin Cedric.
So ungefähr so, ja. Ja, aber da muss man einfach, wo wir wieder beim Thema sind, man muss wissen, wo man nachfragen kann, wo man sich Informationen herholen kann. Und in der heutigen digitalen, fast digitalen Zeit kriegt man das ja immer ganz gut hin, eigentlich,
relativ
dass man
easy,
Hilfe herkriegt.
Meistens. Ne?
Meistens.
Was ich nicht empfehlen kann, ist blind ChatGPT vertrauen.
Ja, das stimmt.
Weil manchmal, ich habe mich Anfang des Jahres, als wir ein Büro umgebaut haben, habe ich ChatGPT Fragen gestellt und das war alles vollkommen Humbug, was es mir erzählt hat und ich bin auf Geisterjagd gegangen und es war im Endeffekt, hat ein Stecker nicht gesteckt am Server. Naja, so kann man auch seine Zeit verschwenden.
Man darf nie selber aufhören zu denken.
Nee, das immer stimmt. Und für Impulse manchmal nicht schlecht, aber man, gerade bei sowas sollte man nicht davon abhalten, selber mal drüber nachzudenken. So, wir kommen zum Mythos der Woche. Wir haben schon so viel gequatscht. E10-Benzin versifft den Motor.
Ja.
Wo wir bei Biokraft in der Teil sind.
Ja, würde ich von abraten.
Ja.
Ja, also schön, dass ihr so viel dazu erzählen habt zu dem Thema, ist ja spannend.
Hast du viel gefragt? Nee.
Also. Wir haben halt genug über Chemie geredet. Ich glaube nicht, dass wir
jetzt... Stimmt, das ist alles, aber es passt schon wieder, ne? Es war nicht geplant.
Stimmt, war nicht geplant, ja. Ja. Witzig.
Also ihr würdet sagen, E10, der Biokraftanteil, ist nicht gut für den Motor?
Nein, ist nicht gut für den Motor. Setzt das Kraftstoffsystem zu, verkokt, verschlammt die Injektoren, gerade beim Direkteinspritzer.
Und vor allem, wenn die Dichtungen ihr Leben lang auf normalen Kraftstoff gelaufen sind, dann E10 bekommen... Das Ethanol greift einfach die Rückstände im System an, löst die Rückstände ab und die verstopfen das System. Also gerade so, was sich so das Leben lang im Tank angesammelt hat, was da einfach ganz normal drin ist. Und dann packst du E10 da rein und durch den aggressiven Ethanolanteil da drin lösen sich die Rückstände und versiffen das System.
Was auch noch so ein Thema ist, du tankst einfach, ich nenne es mal so, weniger Energie in den Tank rein. Das heißt, du brauchst eigentlich auch ein bisschen mehr von dem Zeugs und du hast einen höheren Abrieb einfach, einen höheren Wasseranteil der Verbrennung, einen höheren Kondensatausstoß, der sich im Öl niederschlägt, sodass du eigentlich auch regelmäßige Ölwechsel machen müsstest. Und da ist dann halt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Das, was es günstiger ist, was ich an Reichweite weniger hinkriege.
Verschleißkosten, die
erhöht sind. Ich halte da gar nichts von, außer jede Menge Abstand. Das ist meines Erachtens auch eine Katastrophe. Ich habe letztens noch eine Kundin bei mir gehabt. VW Passat, 2 Liter Diesel, eigentlich so ein unkaputten Motor, der alte noch. Der lief sowas von schlecht, dieser Motor, und es war viel dran zu tun. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Nötigste. Wir müssen erst so ein bisschen Schliff reinkriegen, ne? Und dann haben wir mit Ölwechsel gemacht, das Ding mal richtig eingestellt, Zahnriemen neu, die Steuerzeiten mal richtig eingepasst, dann passte das alles. Und dann habe ich da gesagt, sie tanken jetzt die nächsten Tankfüllungen, diesen V-Power Diesel. Ne? Und auf einmal ist die weitergekommen. Auto lief viel, viel ruhiger, ganz andere Laufkultur. Die sagte, was ist mit dem Auto los, was habt ihr gemacht? Ich sage, wir haben nur einen Ölwechsel gemacht, anständige Betriebsflüssigkeiten rein und vernünftigen Kraftstoff, womit der Wagen auch anständig laufen kann. Und schon hast du ein super laufendes Ding. Brauchst eigentlich nicht viel. Also es muss so wenig Bio-Anteil, was versiffen kann, drin sein, wie irgends möglich, meines Erachtens nach, was zur Verschlammung des Systems führen kann. Hossa? Nichts mit HVO zu tun, das ist was anderes. Ja? Das steht auf einer anderen, das ist
eine
andere Schiene.
Ja, ja. Da wird sich auch, glaube ich, die Zeiten werden zeigen, was da das Richtige ist, ob es funktioniert, wie so, wenn es das vorstellt.
Ja. Also ich kann nur davon abraten.
Okay, ganz klare Meinung.
Einfachste ist Elektroauto fahren.
Ja, da ist ganz egal,
was für Strom du tankst.
Egal, ob du Atomstrom oder Grünstrom machst, ne? Ja, und die Energieausbeute ist natürlich einfach sowieso viel höher, ne? Das ist aber auf einem anderen Blatt, ne?
Ja.
Ja, gut, dann kommen wir zum VWK-Fall der Woche natürlich.
Ich wollte gerade sagen.
Ist unser wichtigstes. Ich wollte nochmal kurz auf Robins lustloses. Ja. Ist halt so.
Ja, haben wir noch vertagt gerade oder nicht? Ich will da jetzt keinen Pass aufmachen, weil das ja eine Riesendebatte ist.
Deswegen, ja, ich glaube, das wird auch in den Kommentaren bestimmt wieder zu Meinungen führen. Bitte auf jeden Fall immer freundlich bleiben und alles reinschreiben. Wir wollen alles auf jeden Fall hören und lesen. Ne? Wir sind da immer froh, von euch zu hören. Aber jetzt kommen wir wirklich zum VWK-Fall der Woche. Diesmal haben wir einen Audi A4, 2,0 TDI, 110 kW, also 150 PS, Dieselschalter. Er hat ab 140 ein sehr starkes Vibrieren, Lenker sind schon neu, Reifen sind gewuchtet und auf Föhnsteuer kontrolliert. Meine Vermutung, Antriebswellen, Innengelenk, getriebeseitig. Und fragt nach, ob man das ausbauen kann, prüfen kann, ohne es auszubauen. Genau. Und hat ein Video dabei gepackt, das spielen wir euch mal vor.
Ich dachte, der fährt es mit dem Auto.
Bisschen viel spielen.
Finde ich auch.
Würde.
Ist ein bisschen Fell, ja.
Würde dazu passen.
Ja.
Allrad?
Nein.
Front? Fronttriebler, längs eingebaut.
Längs
eingebaut. Dann gehen die doch durch die
ich Triebe sehe durch. Nichts, was. Nee, ein A4, B8.
Nö. Die sind auch nicht unbekannt dafür, ne? Dass die Getriebegehäuse, ja, die Außenlager. Also müsst ihr euch vorstellen.
Ja.
Der Motor ist längs eingebaut, das heißt längs zur Fahrtrichtung. Dann geht die Kraft nach hinten ins Getriebe rein und normalerweise, wenn es ein Allrad wäre, geht dann eine Kardanwelle nach hinten und im Getriebe selber wird es nochmal verteilt nach vorne über eine Zwischenwelle, die seitlich dran sitzt und dann wird das unten im Differential umgeschustert. Das ist so, dass dann die Welle, die Kraft kommt, glaube ich, auf der rechten Seite an und wird von da unter verteilt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall, es ist eine relativ lange Hohlwelle, die zwischen dem Schwungrad... Dartner
könntest du das jetzt sagen, der hat schon ein paar Mal auseinander gehabt.
Genau, zwischen der Aufnahme vom Schwungrad und dem Zweimassenschwungrad dazwischen quasi durchgeht. Und dieses Lager außen ist dann einfach nur in dem Getriebegehäuse wie ein ganz normales Kugellager halt gelagert. Und die gehen gerne mal kaputt. Ich war jetzt nicht sicher, ob das jetzt linke oder rechte Seite war.
Auf dem Video ein bisschen schlecht erkennen, würde ich sagen. Wo es genau ist.
Also ich habe jetzt eher gedacht, dass er vom Tripodengelenk redet, also von dem inneren Gelenk von der Antriebswelle habe ich gedacht, dass er davon redet, aber das ist ja ganz klar eigentlich das Lager von der Hohlwelle, die in dem Getriebe reingeht. Ja. Ich würde sagen, das ist durchaus möglich, dass es damit zu tun hat, ja.
Ja, sicher ähnlich.
Vor allem, wenn er schon so viele Dinge alle schon gemacht hat, ne?
Hat jetzt noch nichts von der Laufleistung erzählt von dem Motor, steht tatsächlich nicht drin. Also ihr würdet vermuten,
passt wohl, ja.
Das ist was immer genau?
Das Kugellager im Getriebegehäuse.
Das heißt das Tripodegelenk, ne?
Nee, nein. Nicht.
Okay, weil das ist das Tripodegelenk. Also der Kommentar nach zwei Tagen war Tripodegelenk ersetzen und die Sicherungsringe nicht aufbewahren.
Holst du das Lager mit raus?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube nicht.
Bei manchen Fords ist das Lager mit dran, wenn du das rausholst. Ja. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Habe ich jetzt nur mal gesehen, dass der das ein paar Mal gemacht hat, aber ich habe das selber noch nie gemacht.
Tripodengelenk ist quasi das Gelenk, was quasi drei einzelne Gelenke
hat.
Mit den drei Röllchen.
In dem Längsausgleich drin ist.
Ja,
in den Lenkausgleich außen und wir haben innen den Längsausgleich für die Länge, weil wenn du das Rad einlenkst, dann geht das Rad ja auch mit raus und rein und das ist quasi der Ausgleich dafür. Beziehungsweise wenn du eine Bodenwelle hast, geht die ja hoch und runter.
Es wurde mehrfach vorgeschlagen, die
ist auch nicht ungewöhnlich, ne?
Entweder die ganze Antriebswelle zu tauschen oder den Tripodegelenke und hat aufgeschrieben, habe das Gelenk ersetzt mit neuen Schrauben. Es war schon gut eingelaufen, jetzt ist es weg.
Hat er nochmal ein Video gemacht von danach?
Nee, leider nicht.
Das hat mich interessiert, weil das Spiel von der
Welle im Getriebe. Ich genauso wie du.
Ich denke, das ist so ein klassisches, so ein Geräusch hört man am besten einfach selber, wenn man fährt, weil
sowieso
die Ohren.
Das sowieso, aber das, was die Erster gezeigt hat, war schon ein bisschen viel Spiel. Naja.
Sehr schön.
Wir sind schon am Ende unserer Folge wieder angekommen. Die Zeit verrinnt, wenn man Spaß hat, ne?
Schwuppdiwupps, weg.
Deswegen hat es so lange gedauert. Nein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Guckt weiter fleißig zu, kommentiert fleißig weiter.
Hört weiter zu, fleißig, ne? Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr parallel macht, während ihr uns zuhört. Autofahren, putzen, Haustürkauen, sowas alles, ne? Wünschen euch eine gute Zeit, bis in zwei Wochen.
Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Dann auch wieder mit Adnan.
Tschüss. Ja, stimmt.